1000 für den Imperator, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia, heute ist erneut Freitag und das bedeutet, dass wir uns mit dem zweiten und finalen Teil des neuen Lores des 40k-Universums beschäftigen, nämlich der großen Frage, wohin Vashtor und Abaddon, hauptsächlich aber natürlich Abaddon, die neu errichteten Archen des Omens nun schicken, was dies für die Galaxis bedeutet und welche Gegenspieler auf der Seite des Guten, auch wenn das Wort ein bisschen breit gedehnt genutzt werden sollte im Rahmen dieser Geschichte, in der Lage sind, dem tatsächlich entgegenzusetzen. Und wir setzen eigentlich genau da ein, wo wir aufgehört haben, nämlich der Moment, in dem Abaddon seine Flotte betrachtet, die ersten großen Archen des Omens und entscheidet, dass es jetzt tatsächlich an der Zeit ist, die ersten Aufgaben aufzunehmen. Vashtor sucht in der Zeit weiter im Warp. Er weiß, dass dort noch mehr Space Hulks sind, die nur darauf warten, eingefangen, gezähmt und umgebaut zu werden. Und genau das möchte er tun, auch um sicherzustellen, dass sie für das, was sie vorhaben, nämlich eben die Suche nach den Artefakten, die den Schlüssel zu der größten Waffe bieten, die das Universum je gesehen hat, oder zumindest zu der schicksalsträchtigsten Waffe, die das Universum je gesehen hat, diese Artefakte müssen gefunden werden und sollten Archen vernichtet werden, womit man rechnen muss in diesen Zeiten, dann möchte Vashtor und auch Abaddon, beide wollen das im Endeffekt, dass es natürlich eine Nachhut gibt. Also wird weiter gebaut, aber die erste Welle fliegt eben los und beginnt sehr, sehr schnell der Galaxis ihren neuen Stempel aufzudrücken. Dabei folgen sie den ganz speziellen Koordinaten, die Vashtor ihnen gegeben hat, durch den Warp, um die einzelnen Artefakte und die Welten, die es zu erobern gibt, zu finden. Die Archen des Omens werden jedoch von Abaddon nicht alleine in die Untiefen der Galaxis entsendet, sondern er gibt ihnen Flottillen als Begleitungen mit, kleinere Kriegsschiffe, die zum einen Nachschub für die Archen bereithalten, zum anderen aber eben auch für deren Schutz da sind, da man so schneller und agiler kleine Kriegsschiffe abfangen kann, die dumm genug sind, sich mit einem umgebauten Space Hulk anzulegen. Diese Flottillen in Verbindung mit der Arche des Omens, die sie begleiten, sind eine derartige Militärmacht, dass sie tatsächlich mit dem vergleichbar sind, was zu dem Zeitpunkt des Indomitus-Kreuzzuges durch die Galaxis bewegt wurde. Und wenig überraschend bekommen die Flottillen und die Archen, wenn sie zusammen auftauchen im Universum von denjenigen, die sie überleben, sehr, sehr schnell einen Namen. Es sind die sogenannten Unheilsflotten. Und das taucht als Begriff nicht nur im Imperium Sanctus auf, sondern auch sehr, sehr schnell im Imperium Nihilus. Und jede dieser Flotten wird nun von einem bestimmten Chaos-Champion geführt, den Abaddon ausgewählt hat, weil er es geschafft hat, die erste Aufgabe, die Säuberung des Space Hulks, hinter sich zu bringen. Und Abaddon glaubt, dass er, wie auch immer, in der Lage ist, ihm eines der Artefakte zu besorgen. Und es ist natürlich die Natur des Chaos, dass kein Champion ist wie der andere. Und blickt man auf die Kapitäne dieser Archen, sieht man sehr, sehr schnell, dass Abaddon eines war, oder nein, besser, eines nicht war, nämlich wählerisch. Manche sind absolute Loyalisten. Sie glauben an das, was Abaddon ihnen verspricht, glauben an den Feldzug, den er führt und glauben auch daran, dass er gegen die vier Götter des Chaos bestehen kann. Es gibt solche, die ihm aus reinem Opportunismus heraus folgen, die sehen, was er gerade plant, die die Archen des Omens gesehen haben und sich gewünscht haben, eine davon zu besitzen, um, wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben, irgendetwas anderes für sich damit zu tun. Und dann gibt es natürlich solche, die ihm aus blanker Angst folgen, weil sie nicht Nein sagen konnten, als er sie gerufen hat, und dann solche, die sich den Champions einfach nur angeschlossen haben, weil sie hoffen, den jeweiligen Captain überrumpeln zu können, um die Arche dann selbst übernehmen zu können. Es ist alles wie immer in den Reihen des Chaos. Und zwei gute Beispiele dafür, wie weit die jeweiligen Ideologien auseinanderliegen können, bieten die folgenden zwei Chaos-Champions und ihre jeweiligen Anhänger. So ging eine der Archen des Omens an Lord Gultrok, den Verdorbenen, der wenig überraschend ein treuer und gläubiger Anhänger von Väterchen Nörgel ist und der seine Söhne der Fäulnis im Namen Nörgels in den Krieg geführt hat, um eben die Oger an sich zu reißen. Er wird von weiteren Nörgeltruppen begleitet, wobei diese ihm sehr loyal sind und zwei Kriegsscharen beinhaltet, die derartige Erzrivalen sind, dass sie sich Guldrock nicht angeschlossen haben, weil sie an das glauben, was Abaddon versprochen hat, sondern aus der blanken Angst heraus, dass Guldrock eine der anderen Scharen derartig bevorzugen könnte, dass der jeweilige Erzrivale so weit in seiner Gunst nach hinten fällt, dass er nie wieder Land sehen wird. Das bedeutet, viele empfinden Abaddons Ziel auch überhaupt nicht als das ihre, sondern nutzen diese Chance einzig und alleine dafür auf, um in ihren jeweiligen Rangsystemen nach oben klettern zu können oder jemanden auf ewig loswerden zu können. Eine Idee, die auf einem ganz, ganz anderen Space Hulk nicht einmal ansatzweise aufkommen würde, denn diese untersteht dem Kommando des Kriegsschmiedes Kzagra der Iron Warriors, der sogenannten Elendsbote, einer der vielen klangvollen Namen, die vergeben worden sind. Dieser Kriegsschmied hat nur diejenigen mitgenommen, die ihm tatsächlich vollständig untergeben sind. Nur die absoluten, unterwürfigen Loyalisten unter den Kriegsscharen hat er mit sich genommen und die, die nicht blind an ihn glauben, das sind die versklavten Kulte, die viel zu viel Angst hätten, jemals gegen irgendeinen Iron Warrior aufzubegehren, als dass er sich Sorgen machen müsste, dass sie nicht jedem seiner Befehle folgen könnten. Und so folgen sie ihm auf, die Elendsbote sind loyal und oder derartig verängstigt, dass sie blind folgen. Und damit ist dies eine der tödlichsten Unheilsflotten überhaupt, da es niemals internes Gehacke gibt, das irgendjemand in den Griff kriegen müsste, sondern dort, wo die Elendsbote auftaucht, sind die Iron Warriors auf der Stelle bei Fuß, um jeden einzelnen Befehl und Wunsch auszufüllen. Und Abaddon? Abaddon blickt auf diejenigen, denen er die Archen gegeben hat und weiß eigentlich, was er zu erwarten hat. Wenig überraschend hat er doch so viel Zeit mit denjenigen verbracht, die das Chaos anbeten und die den vier Göttern vollständig verfallen sind. Er wartet eigentlich nur darauf, dass irgendjemand nicht mehr in der Lage ist, das eigene Ego hinter den Plan zurückzustellen oder der so herausgefordert wird, dass er irgendeine dumme Entscheidung trifft, wie beispielsweise ein Fragment für sich selbst zu behalten, weil er glaubt, damit etwas anfangen zu können, oder dass er sich einfach eine Arche nimmt und damit im Warp verschwindet, ohne die Aufgabe zu erledigen, oder eben die eigene Ruhmsucht, jegliche Vernunft ausbrennt, ein völlig nutzloser Krieg irgendwo dort angefangen wird, wo überhaupt kein Artefakt existiert und dann eine Unheilsflotte ausgelöscht wird, bevor sie ihre Aufgabe irgendwie auch nur ansatzweise erledigen konnte. Er setzt darauf, dass Furcht seine Chaos-Champions natürlich eine Weile auf Kurs halten wird, denn sie wissen, wie nachtragend er ist. Sie wissen, dass er nicht verzeiht oder vergibt oder gar vergisst. Und sie wissen, dass er sie finden wird, völlig gleich, wohin sie fliehen, um sie dann zur Rechenschaft zu ziehen. Aber darauf kann er sich nicht vollständig verlassen, will sich auch nicht vollständig verlassen. Und so hat er natürlich weitere Taktiken in den Schatten getroffen, im Geheimen, um sicherzustellen, dass er das, was er möchte, auch wirklich bekommt. So sind, wie gesagt, sehr, sehr viele Schiffe einfach mit absoluten Loyalisten besetzt worden, die seinen Plan mit ihm verfolgen, die er kennt, die ihm schon treu zu ganz anderen Zeitpunkten zur Seite gestanden haben und bei denen er weiß, dass sie ihr Leben geben würden, um ihm ein Artefakt zu bringen. Dann gibt es aber eben die ganz anderen, die etwas speziellere Aufmerksamkeit brauchen und bekommen haben. Denn wer mächtig genug ist, um einen Space Hulk zu säubern, dessen Persönlichkeit ist ausufernd, wie beispielsweise bei Asmilius dem Schillernden, einem Chaos-Champion, der Slaanesh anhängt. Dieser ist derartig wankelmütig, dass Abaddon sich für ein ganz besonderes Geschenk entschied, bevor er ihn in die Weiten des Universums schickte, nämlich eine Leibgarde aus den treuesten Anhängern der Black Legion, die er finden konnte. Ein großzügiges Geschenk und notfalls jemand, der in der Lage wäre, Asmilius entweder in seine Schranken zu weisen oder ihn zu töten, um die Aufgabe selbst zu übernehmen. Diese Leibgarde bekamen mehrere Champions und natürlich wissen sie, was es bedeutet. Sie wissen, dass dies kein Geschenk ist. Sie wissen, dass es ein Überwachungsmechanismus ist und eine ständige Erinnerung daran, wem sie dienen. Nicht ihrem eigenen Wunsch, nicht ihrem Gott, sondern Abaddon alleine, solange sie eine Arche des Omens steuern. Und für diejenigen, bei denen er sich ganz unsicher war, wie sie in den Griff zu bekommen wären, hat er einen ganz einzigartigen Pakt geschlossen. Er hat Agenten der Alpha Legion zu sich gerufen und diese damit beauftragt, jede Unheilsflotte zu infiltrieren. Sie sollen ihm die Schlüsselfragmente beschaffen, wenn alles andere so aussieht, als wäre die jeweilige Arche des Omens und der auserwählte Champion dazu nicht mehr in der Lage, und dafür bekommen sie natürlich vollständig freie Hand. Was er ihnen dafür verspricht, denn warum sollte die Alpha Legion irgendetwas umsonst machen oder ohne dass etwas für sie dabei herausspringt, das ist ein Geheimnis, das die Agenten der Legion und Abaddon zu diesem Zeitpunkt derartig gut hüten, dass tatsächlich niemand davon weiß. Das Ziel jeder einzelnen Unheilsflotte aber weiß jeder und es ist klar. Die Schlüsselfragmente müssen geborgen werden und dann zu Abaddon und Vashtor gebracht werden. Und alles, was dabei passiert oder gar danach, ist ein Bonus, ein Geschenk an die Galaxis, die noch ein bisschen mehr in das Chaos gestürzt wird, in das sie eigentlich gestürzt werden sollte. Die Champions dürfen so viel Blut vergießen, wie sie möchten. Sie können ihrer eigenen Ruhmsucht so viel frönen, wie sie wollen, wenn nur das Fragment angekommen ist, denn danach hat er für die meisten auch keinerlei Verwendung mehr. Schließlich ist die Hoffnung da, dass jede Arche ein Fragment birgt und nicht die Unheilsflotten mehrere Aufgaben hintereinander erfüllen müssen. Und um nun die Fragmente überhaupt finden zu können, bekamen sie, wie bereits gesagt, die Warp-Signatur von Vashtor übermittelt. Aber nicht jeder ist in der Lage, mit dieser Warp-Signatur etwas anfangen zu können. Stattdessen mussten auch hierfür speziell ausgebildete oder sagen wir eher speziell geknechtete Individuen auf die Archen gebracht werden. Und so befinden sich auf jeder einzelnen Arche Psioniker-Sklaven, die einen Zirkel bilden, dessen einzige Aufgabe es ist, dieser Warp-Signatur zu folgen und das jeweilige Artefakt zu finden. Um diese Aufgabe perfekt erfüllen zu können, hat Vashtor ihnen ein Geschenk gemacht, sie für immer verändert. Er hat ihnen eine parasitäre Augmentierung gegeben, einen Dämonenhelm, der ihre Köpfe aussehen lässt, als wären sie ein gigantisches Insekt mit riesigen Fühlern, das den gesamten Schädel umschließt und ihnen die perfekte Möglichkeit gibt, diese Signatur zu verfolgen. Allerdings kommt natürlich all dies, wie jedes Geschenk von Vashtor, vor allem eines, das man nicht freiwillig erhalten hat, mit einem Preis, denn der Verstand der Psioniker zerbröckelt unter diesen Dämonenhelmen. Alles, was sie kennen, ist eine nagende, pochende Verzweiflung in ihrem Hirn und ihrem Herzen. Alles, was sie wollen, ist dieses Ding finden, ihre Aufgabe erfüllen, und so sind sie eigentlich keine wirklichen Sterblichen mehr, sondern nur noch Auspikatoren, die völlig zufällig aus Fleisch, Blut und Knochen bestehen, weil man sie nicht gänzlich in eine Maschine verwandeln konnte. Aber sie funktionieren, sie führen in ihrer Verzweiflung, in ihrem Drängen hin zum Ziel, die jeweiligen Invasionen sehr, sehr genau überall dorthin, wo es das gibt, wonach es Abaddon dürstet. Und so beginnt es. Auf Tassica, auf den Eismonden von Korbrach, in den Weiten von Praleria, überall dort fallen sie ein, erbeuten die allerersten Fragmente, werden natürlich neugierig auf das, was sie dort suchen sollen, aber die meisten Chaos-Champions können überhaupt nichts mit dem anfangen, was sie dort finden, sind wahrscheinlich sogar enttäuscht über das, wonach man sie geschickt hat, weil es nichts Großes ist, nichts Leuchtendes, manchmal nicht einmal irgendetwas besonders Kunstvolles, und das nach oftmals massiven, über Monate oder Wochen dauernden Schlachten, bei denen das Blutvergießen immer wieder neue Höhepunkte findet, wie beispielsweise bei den Iron Warriors, die die Schreinwelt Lume 4 belagerten. Kizagra führte seine Arche und seine Leute gegen die dortigen Verteidiger in anstrengenden, langen Schlachten, bei denen man sich nicht ganz sicher war, ob man den Sieg tatsächlich an sich reißen konnte, und schafft es schließlich, in das Innerste
alte Reliquiar einzudringen.
Aber statt der Götze für den Imperator irgendetwas aus Gold, das, was man eben im Innersten eines Reliquiars erwartet, gab es nur eine uralte Kogitatorenbank, die in einem Stasisfeld lag, geschwärzt von einem Feuer, das längst ausgegangen war. Und das war es dann offensichtlich, denn die Psioniker-Sklaven waren aufgeregt, sicher das Richtige gefunden zu haben, und so nahm man es also mit sich. Eine ähnliche Enttäuschung erlitt die Alpha Legion, die auf Hasp in dem Herzen einer dortigen Ausgrabungsstätte erst all jene erschlug, die Teil der Ausgrabung waren, und dann feststellen mussten, dass das, wonach sie gesucht hatten, nichts weiter war als etwas Meteoritenförmiges, das sich in das Grundgestein des Planeten gegraben hatte und das man nun herausgraben und mitnehmen musste. Aber natürlich folgten sie ihrem Befehl, denn entweder waren sie loyal oder zumindest so gut bezahlt, dass ihre Loyalität gesichert war. Und hier ist der Befehl nun immer gleich. Es gibt Warp-Portale, oder besser gesagt ein Warp-Portal, das entweder sich innerhalb der Arche befindet oder um die jeweilige Arche herum. Diese Portale wurden von Vashtor mit einem bindenden Zauber versehen, ein Zauber, der nur einer vertrauensvollen Person offenbart wurde, und diese allein weiß, dass das Schlüsselfragment und der Träger des Fragments und damit des Geheimnisses durch dieses Portal schreiten können, um dann an einen geheimen Ort zu kommen, der nur Vashtor und Abaddon bekannt ist. Dort wird das Schlüsselfragment übergeben und danach ist der Ort auf der Stelle zu verlassen, damit nicht am Ende irgendjemand auf die Idee kommt, etwas an sich zu nehmen, was ihm nicht gehört, oder gar etwas zu zerstören, um damit diese nun wirklich gut laufenden Pläne in Gefahr zu bringen. Vashtor betrachtet all das, was gesammelt wird, und eine gewisse Aufregung macht sich im Halbgott der unmoralischen Ingenieure breit, denn er sieht das, was sie ihm bringen, beginnt weiter und weiter zu verstehen, was diese Schlüsselfragmente von ihm wollen, und versteht auch, dass eigentlich nicht alle Fragmente notwendig sind, dass er, Halbgott, der Erfinder, der er ist, der große Manipulator der Wirklichkeit von Technik, natürlich in der Lage sein wird, darum herumzuarbeiten, Notnetze zu finden, Punkte zu überbrücken, die dann am Ende selbst mit fehlenden Fragmenten einen vollständigen Schlüssel erschaffen werden. Aber je mehr er davon hat, desto einfacher ist es für ihn, den Schlüssel am Ende zusammenzusetzen. Und je mehr er bekommt, desto mächtiger wird dieser Schlüssel am Ende auch sein. Und auf manche Fragmente kann er tatsächlich nicht verzichten, da sie eine Schlüsselstellung in der Erschaffung dessen, was er unbedingt möchte, einnehmen, und dementsprechend lässt er sie also weiterjagen und so viel wie möglich suchen, auch natürlich, weil sowohl er als auch Abaddon wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht alles bekommen können, relativ hoch ist. Und während also die erste Welle der Unheilsflotten ein Fragment nach dem anderen birgt, ist die zweite Welle dann durch Vashtor auch vollständig fertiggestellt und kann losgeschickt werden. Zu diesem Zeitpunkt herrscht bereits Krieg an sämtlichen Fronten mit dem Imperium, wo man ihn auslösen musste. Niemand ist sicher, egal wo sie sich versteckt haben. Völlig gleich, ob es in der Dunkelheit des Imperium Nihilus passiert oder tief im Imperium Sanctus. Und selbst der tiefe Riss stellt kein Problem für die Archen des Omens dar, denn sie sind derartig konstruiert worden, dank dem Genie und der Fähigkeiten von Vashtor, dass sie über den Riss hinüberreisen können, ohne dass ihnen irgendetwas passiert. Ein dunkles, verdorbenes, verdrehtes Wunder, das sie mühelos eins ums andere Mal erneut erfüllen, fast als hätte der große Riss für sie überhaupt keine Bedeutung. Das Imperium blickt auf das, was passiert, und versucht verzweifelt, irgendeine Art von Logik hinter den Angriffen zu finden, aber eben lange gibt es nichts, was Sinn ergibt, denn es wird einfach alles wahllos attackiert. Schreinwelten, Makropolwelten, Außenposten, Todeswelten, auf denen gar nichts sein dürfte, was das Chaos interessiert, und manchmal gibt es strahlende, ja, perfekte imperiale Planeten, die eigentlich nur danach schreien, angegriffen und erobert zu werden, aber diese werden links liegen gelassen, und dafür wird irgendein von Orks oder Tyranniden überrannter Planet, auf dem es nichts mehr geben kann, angegriffen und mit einer Verzweiflung belagert, die irgendeinen höheren Sinn und Zweck erahnen lässt, aber eben keinen aus den eigentlichen Taten herauslesen lässt. Und es dauert, bis es einsickert. Man versteht natürlich, dass es immer die neu gebauten Archen des Omens sind, die gigantischen Space Hulks, die nun irgendetwas Besonderes können und tun. Man begreift auch, dass immer seltsame Gegenstände oder Artefakte gestohlen werden, denen eigentlich keinerlei Bedeutung zugerechnet wird oder die nur einen sentimentalen Wert für beispielsweise Space Marine Orden aufweisen. Und dann sind da diese neuen übernatürlichen Wesenheiten dabei, die Kyborgs, die Dämonen-Waschtors, die man zuvor nicht gesehen hatte, die man nur aus Büchern kannte, und all das passiert an all diesen seltsamen Orten. Aber warum? Warum und wie finden sie diese Orte? Das ist eine Frage, die die Inquisition zu stellen beginnt, denn die Verstecke der Inquisition, solche, die eigentlich Jahrhunderte vom Chaos nicht aufgefunden worden sind, liegen auf einmal da, wie auf einem Präsentierteller, und die Unheilsflotten fallen über sie hinein. Sie finden alles, wonach sie zu suchen scheinen. Wie? Um die Frage zu beantworten, beginnt man tatsächlich erste Kampfhandlungen gegen die Unheilsflotten aufzunehmen. Man beginnt, die ersten zu entern. Man schafft es, manche zu säubern, aber weder findet man darauf eine Antwort, noch reißt der Strom an diesen gigantischen Flottillen ab. Es muss jemand einen Plan haben. Und die ersten sind natürlich an das erinnert, was Abaddon im 13. Kreuzzug getan hat, aber man will offensichtlich mit den Gedanken noch nicht an diesen Ort. Betrachtet nur das grausame Gemetzel, das, was den Planeten angetan wird, und dann passieren die Großangriffe, die man überhaupt nicht mehr ignorieren kann, über die man spricht, weil man versucht, das Unverständliche zu verstehen. Einer dieser Überfälle passiert schließlich im Cortosa-System. Cortosa III, eine ehemalige Festungswelt, erhält verdorbenen Besuch von der Oger und den Nörgel-Anhängern, die diese Arche des Omens bekommen haben. Auf Cortosa III sind über 200 Regimenter des Astra Militarum stationiert, die die ehemalige Festungswelt immer noch bewachen, und das, was als Schatz in der Mitte in einer dieser größten der Festungen steht, ist ein Militärmuseum, in dem allerlei Artefakte und Fragmente aus längst vergangenen Zeiten gesammelt worden sind, um sie auszustellen, um zu zeigen, wogegen das Astra Militarum einst gekämpft hat, aber auch, womit sie ihre Kämpfe bestritten haben. Und inmitten all dieser seltsamen Museumsstücke befindet sich ein Schwert, das eines der Schlüsselfragmente darstellt. Nichts also, von dem ein normaler Mensch glauben würde, dass man deswegen eine Invasion beginnt, aber der Seherzirkel des Planeten ist derartig mächtig, dass er von einer Vorhersehung des Grauens überrollt wird. Sie sehen den Angriff, verstehen nicht warum, aber begreifen, dass unaussprechliche Mächte des Chaos darauf warten, Cortosa einzunehmen, und so kann sich der Planet tatsächlich vorbereiten, ehe die Unheilsflotte erscheint. Das Oberkommando schafft es sogar, Verstärkung anzufordern, ehe der Himmel sich öffnet und die Oger sich auftut. Auf Cortosa 6 werden die Adepta Sororitas alarmiert, während von Cortosa 10 ein ganzer Trupp Black Templar sich auf den Weg macht. Allerdings kommen beide zu spät. Der Himmel tut sich auf, die Unheilsflotte erscheint im Orbit und die Adepta Sororitas und die Black Templar sind hinter der Oger und müssen dabei zusehen, wie der Angriff des Chaos beginnt. Und Lord Gultrok hat dabei einen sehr klaren Plan. Er möchte den gesamten Planeten korrumpieren, zu einem gigantischen Garten für Väterchen Nörgel machen, ihn dann behalten und dort einen Machtsitz für und im Namen Väterchen Nörgels einrichten, der seinesgleichen in diesem System und allen angrenzenden suchen wird. Und dann, wenn das erledigt ist, wird er das Artefakt für Abaddon suchen, finden und ihm übermitteln, um dann weiter seinen neuen Stammsitz so umzubauen, wie er das möchte. Er sieht die Verstärkung kommen, versteht, dass irgendetwas hinter seinem Schiff seiner Flotte aufgetaucht ist und entscheidet sich logisch dafür, dass man diese auslöschen muss, bevor sie die Oberfläche erreichen, und schickt die zwei konkurrierenden Kriegsscharen, die nur da sind, um zu verhindern, dass nicht die andere Schar seine Gunst bekommt, hin, um dieses Problem zu lösen. Die wohl erste Fehlentscheidung dieses Captains einer Arche des Omens, denn die Seuchenkrähen und die Schädlingsgarde sind zwar begeistert ob der Aufgabe, aber sich selbst so uneins, dass sie sehr viel verspätet einen Angriff auf die Verstärkung des Imperiums starten und damit den Adepta Sororitas und dem Black Templar einen Vorteil geben, den sie vielleicht nie wieder einholen werden. Lord Gultrok allerdings blickt nicht zurück, geht davon aus, dass seine Befehle umgesetzt werden und beginnt mit dem Rest seiner Truppen einen Landungsangriff. Ein Teil der Unheilsflotte wird von den Geschützen des Astra Militarum vom Himmel geschossen, große Teile schaffen es aber durch das Feuer hindurch und dann sind die ersten Nörgeltruppen auf der Oberfläche und absolut bereit, den Planeten mit den Geschenken ihres Vaters einzudecken. Und nicht nur sie bringen etwas mit. Die Loyalisten, die den Planeten verteidigen, müssen entsetzt dabei zusehen, dass überall dort, wo sich die Leichen ihrer toten Verbündeten aufstapeln, seltsame silberne Fäden zu entspinnen beginnen. Dämonen-Waschtors nehmen auch hier am Kampf teil und schließlich tobt auf dem gesamten Planeten und im Orbit die Schlacht Cortosa 3 und alles, was auf diesem Planeten zu finden und zu erobern ist. Der Himmel brennt, der Planet brennt und eigentlich sieht es nicht gut aus, bis im Orbit tatsächlich der erste Sieg errungen wird. Die rivalisierenden Kriegerscharen schaffen es nämlich nicht, sich auf einen gemeinsamen Plan zu einigen. Die Loyalisten jedoch, die Adepta Sororitas, sowohl wie die Black Templar, sind sich äußerst einig, was als nächstes zu tun ist. Und so schaffen sie es, die beiden Kriegerscharen vollständig auszulöschen. Auf der Oberfläche sieht sich Lord Gultrok mittlerweile derartig bedrängt, dass er versteht, dass er hier nichts mehr tun kann und zieht sich zunächst auf die Arche zurück, um sich dort neu auszurichten und dann mit einem weiteren neuen Angriff sein Ziel doch noch zu erreichen. Es wäre vielleicht geglückt, hätte nicht einer der Schutzmechanismen von Abaddon für seinen eigenen Plan in diesem Moment gezündet. Denn die Agenten der Alpha-Legion, die Gultrok und die Seinen unterwandert haben, sind der Meinung, dass hier nichts Gutes mehr passieren wird. Lord Gultrok ist nutzlos, wird weder den Planeten erobern noch das Artefakt bergen und damit beginnen sie ihren eigenen Plan. Die von ihnen längst gekaperten Vox-Kanäle schalten nun auf ihren Funkbereich um und dann gehen Befehle über den Vox-Kanal, die nicht von Lord Gultrok kommen, sondern von der Alpha-Legion selbst. Sie geben den Befehl dazu, die Stellungen zu verlassen, die man auf dem Planeten nun gerade noch hält, und die Festung mit aller Mannstärke zu fluten, um in das Museum zu kommen. Dieser Schachzug ist taktisch derartig verrückt, weil die Bodentruppen mit einem Mal in ein solches Ungleichgewicht kommen, dass ein Ansturm des Gegners dafür sorgen würde, dass sie vollständig aufgerieben werden, dass kein einziger Verteidiger des Planeten auf diesen Wahnsinn vorbereitet war und dann sind mit einem Mal Breschen in die Mauer gesprengt worden und das Museum liegt reif und pflückbereit vor der Alpha Legion. Sie dringen ein, finden die Trophäenhalle, finden dort das Schwert, ziehen sich dann zu ihrem eigens für sie bereitgestellten Shuttle zurück, fliegen durch das Warp-Portal und lassen Lord Gultrok, die Oger und seine Anhänger einfach dort zurück, denn es gibt nichts mehr, was er ihnen geben kann und ihr Auftrag ist erfüllt. Und solche Dinge, solche Schlachten, Überfälle, scheinbar seltsame Entscheidungen, die dann dafür sorgen, dass irgendetwas scheinbar Nutzloses eingenommen wird, genau das spielt sich überall im Universum ab und jeder weitere Verteidiger wird hineingezogen. Nicht nur das Imperium leidet unter den Angriffen, sondern auch Eldari, Drukhari, Oruks, Wotan. Völlig gleich, was unterwegs ist oder irgendwo einen Planeten besiedelt hat, sieht sich derartigen Schlachten gegenüber, verliert Planeten, Weltenschiffe, alles. Denn was sich dem Chaos entgegenstellt, muss vernichtet werden und so ist das, was sie zurücklassen, entweder vollständig entvölkert oder derartig schwer beschädigt, dass man eigentlich nicht mehr darauf leben kann. Etwas, das der Rest des Universums natürlich nicht auf sich sitzen lassen kann und so beginnen erste Vergeltungsbewegungen, als die zweite Welle sich in Bewegung setzt. Erst einmal ist es allerdings wahnsinnig schwierig, so etwas wie eine koordinierte Verteidigung überhaupt erzeugen zu können. Denn der Galaxis sind zuvor derartig viele Dinge angetan worden. Sie ist derartig im Aufruhr, dass eigentlich an so vielen Ecken und Enden blanke Anarchie herrscht, das blanke Chaos, dass man ja für sich alleine steht. Jeder kämpft für sich alleine, blickt auf das Seine. Niemand kommuniziert tatsächlich untereinander. Und das ist für die Unheilsflotten natürlich wahnsinnig praktisch, denn sie sind in sich geschlossen. Sie haben alles dabei, was sie brauchen, um weiter existieren zu können. Und das, was ihnen dann fehlt, seien es Lebensmittel oder Bauteile, um Beschädigungen auszugleichen, das wird unterwegs geplündert. Sie sind autark, müssen sich nicht mit den anderen Unheilsflotten absprechen, wollen das auch überhaupt nicht, denn jeder Chaos-Champion will natürlich für sich selbst der Größte sein und nicht abhängig sein von den Entscheidungen eines anderen Champions. Und dadurch hat Abaddon es tatsächlich geschafft, einen der Nachteile des Chaoses, nämlich die absolute Individualität der jeweiligen Champions, zum Vorteil zu wandeln, indem er ihnen etwas gegeben hat, das völlig auf sich alleine gestellt funktioniert. Und gleichzeitig nutzt er den Zustand der Galaxis, an dem er nicht unschuldig ist, natürlich dafür aus. Und im Zweifelsfall, wie gesagt, sind sie auch allesamt entbehrlich, sobald sie nur das Artefakt gefunden haben. Er rechnet nicht damit, dass sie zu ihm zurückkommen. Er braucht sie nicht so dringend wie beispielsweise das Astra Militarum, die Regimenter, die es entsendet, die ja einen fixen Teil der Truppenstärke ausmachen. Denn dort, wo das herkommt, was er in die Welt geschickt hat, wartet noch so viel mehr. Waschtor baut. Die Chaos-Champions, die ihm noch nicht gefolgt sind, sehen, was passiert und viele melden Interesse an. Es ist ein unendlicher Pool im Moment, aus dem er schöpfen kann. Etwas, was die Angegriffenen nicht haben und sie verstehen, auch wie schon gesagt, eben nicht, was passiert. Sie sehen maximal eine der Archen, sterben dann vermutlich im Angriff oder wenn sie es überleben, teilen sie niemandem ihr Wissen mit und die Kommunikation wird eben immer schwerer und schwerer. Also verlässt er sich auch darauf, dass niemand verstehen wird, was er plant. Und ja, die Geschichte gibt ihm ja schließlich auch recht, denn wie lange hat es gedauert, bis jemand verstanden hat, was er mit den Angriffen auf die Pylonennetze geplant hatte und mit der Schaffung des großen Risses? Bis sie verstanden hatten, was er wollte, war es eigentlich schon zu spät. Und nun hat er sie doch eigentlich auch wieder in die exakt gleiche Situation geworfen. Es gibt keine Informationen. Die Informationen, die man weitergeben kann, sind dünn bis nicht vorhanden. Und überall sind sie derartig mit dem Krieg beschäftigt, mit denen er sie selbst überzogen hat. Wer sollte auch Zeit haben, um nun über das nachzudenken, was ihnen passiert? Aber dieses Mal sind die Sterblichen etwas schneller, als es Abaddon selbst lieb wäre oder womit er überhaupt gerechnet hätte. Vielleicht sind aber auch seine Eingriffe in die Welt größer als damals das langsame Ausdünnen der Pylonennetze und so schwingen manche Dinge in die Träume von denjenigen, die mehr sehen als der einfache Sterbliche, wie beispielsweise einige Runenpropheten der Eldari, deren Blick sich immer in die Zukunft wendet. Es sind sehr eine gesamte Konklave, die sie gebildet haben. Eigentlich stammen sie von mehreren Weltenschiffen und sie sehen allesamt das Gleiche, etwas derartig Beunruhigendes, dass sie verstehen, dass sie sich nicht alleine damit auseinandersetzen können und so machen sie sich geschlossen auf dem Weg zu einem eigenen Verbündeten oder besser einem eigenartigen Verbündeten, dem Lord Inquisitor Cotes. Einer, der dem Ordo Maleus anhängt, ein dekorierter Dämonenjäger, ein Praktiker, von dem man weiß, dass er zumindest ab und zu gewillt ist, Xenos zuzuhören. Und diesem erzählen sie, wovon sie geträumt haben, was sie gesehen haben. Einen Schicksalsstrang, der in absoluter Dunkelheit versinkt, einer Dunkelheit, die derartig dicht ist, dass niemand von ihnen in der Lage war, einen Blick dahinter zu werfen. Aber das hat eigentlich schon ausgereicht, denn eine solche Dunkelheit ist ein derartig schlechtes Omen, dass man etwas dagegen tun muss und sie sind sich aufgrund ihrer Träume sehr, sehr sicher, dass dieses schlechte Omen mit den Unheilsflotten verknüpft sein muss. Und dann ist der nächste logische Schritt eigentlich der, dass der Untergang, eine ewige Dunkelheit nah sein muss, wenn niemand diese Flotten und was auch immer sie planen aufhält Und das ist etwas, wobei ihnen das Imperium der Menschheit unbedingt helfen muss. Cortez hört sich all dies an und gibt ihnen keine Zusicherung. Er lässt sie nur mit ihrem Leben entkommen, was etwas ist, das viele seiner anderen Brüder und Schwestern von der Inquisition nicht getan hätten. Und die Eldari wissen es vielleicht zu schätzen, reisen wieder ab und hoffen darauf, dass er die richtige Entscheidung trifft. Und die trifft er auch. Denn sobald er alleine ist, sammelt er seine treuesten Agenten um sich und schickt sie auf die Suche, damit sie ihm alles an Informationen bringen, was er finden kann oder was sie finden können, damit er zu verstehen beginnt, was dort passiert, um die Entscheidung zu treffen, ob ein Bündnis, ein erneutes Bündnis mit den Eldari notwendig ist, um das Universum vor dem Chaos zu retten. Und so beginnt der Ordo Maleus, alle Informationen zusammenzutragen, die sie finden können. Was ihnen dabei hilft, ist, dass die Probleme, die die Unheilsflotten auf sich selbst ziehen, deren Auftragserledigung immer weiter verlangsamen, denn mehr und mehr Xenos schließen sich jetzt dem Widerstand gegen die Unheilsflotten an. Viele der Artefakte sind in unglaublich entlegene Gebiete gebannt worden, damals von der nicht weiter benannten und verstandenen Katastrophe, die Waschtor gesehen hatte. Und natürlich sind auch derartig entlegene Gebiete immer wieder bewohnt. Und das nicht von den zivilisiertesten aller Völkern oder jenen, die man erwarten würde. Und so sind viele der Konflikte, denen sich die Unheilsflotten auf einmal gegenübersehen, mehr zufällig, sie können sie schlecht planen. Man sieht sich auf einmal einem Widerstand gegenüber, der aus dem Nichts über ihnen hereinbricht, oder der Planet selbst bewegt sich auf einmal, und so werden die Archen tatsächlich dezimiert oder zumindest so steuerungsunfähig, dass sie erst einmal nichts mehr tun können, weil man irgendwelchen Kriegsschiffen begegnet, die sich denken, dass es ein guter Moment wäre, um eine Schlacht mit etwas zu beginnen, was deutlich größer und böser ist als man selbst. Und in den unbewohnten Welten sind manchmal Dinge versteckt, wie beispielsweise Gruftkomplexe von Necron-Dynastien, die man aus dem Schlaf reißen muss, weil das Artefakt sich inmitten ihrer Grabkammern befindet und sie dann sehr, sehr schnell wieder töten muss, bevor sie überhaupt verstehen, was über sie gekommen ist. Ein Problem, das die Chaos-Champions allerdings nicht auf dem Schirm haben, ist, dass die Necron-Lords durchaus auf einem anderen Planeten wiedererweckt werden können und sich sehr wohl daran erinnern, auf welche unehrenhafte Art und Weise man ihren Schädel zertrümmert hat, und nicht nur einer beginnt einen wütenden Rachefeldzug auf die Archen des Omens, um sich für diese Schmach zu revanchieren. Manche der Archen treffen auf Einsatzverbände von Space Marines und werden dabei einfach vollständig zerstört, wie beispielsweise die Koloss, oder andere Archen werden einfach geplündert, denn sie sind immer noch Space Hulks, und es gibt die Gierigen, die Mutigen, die Dummen innerhalb des Universums, die vorher schon Space Hulks geplündert haben und nun entscheiden, nur weil sie etwas verändert wurden und eine andere Besatzung haben, die sie tatsächlich steuern kann, bedeutet das nicht, dass man nicht einfach versuchen könnte, das, was im Space Hulk ist, auch herauszuholen. Und so gibt es nicht nur eine Arche, die sich auf einmal einem Haufen Eldari-Korsaren gegenüber sieht, die es bis in die Kommandozentrale schaffen, dort die Arche lahmlegen, alles plündern, was nicht nied- und nagelfest ist, und das steuerungsunfähige Din einfach irgendjemand anderem überlassen, der sich dann darum kümmert, wie Einsatzverbände von Space Marines. Und als wäre all das noch nicht genug, lauert natürlich im Inneren mancher Archen auch noch etwas, was man nicht vollständig herausschaffen konnte. Einige Dinge haben sich gut versteckt oder sind derartig mit dem Space Hulk verbunden, dass niemand begreift, was mit einem reißt, bis es schließlich über einen kommt. Eine derartig ausgeplünderte Arche oder besser gesagt von innen heraus zerstörte Arche ist etwas, auf das Commander Dante und seine Blood Angels stoßen. Sie finden eine unbekannte biomechanische Verseuchung, verwelkte Pflanzen, die aus den Leichen der Heretiker herauswachsen, und verstehen, dass etwas Schreckliches passiert sein muss, aber nicht was passiert ist, nehmen ein paar Proben und ziehen sich dann sehr, sehr schnell zurück, bevor das, was vielleicht immer noch im Inneren lauert, sie nun auch finden könnte. Aber nicht jedem Glücksritter ist das Schicksal gewogen, nicht jedem Space Marine Orden ist der Sieg beschert, denn am Ende sind es natürlich Kriegsmaschinen und diejenigen, die sie steuern, nur darauf gepolt, sich im Krieg zu beweisen.
Es gibt jene, die versuchen, eine Arche zu plündern und dann feststellen müssen, dass Vashtors Dämonen auf dem Schiff sind. Diese nehmen sie gefangen, töten sie und die wenigen Unglücklichen, die überleben, werden zum Ende hin einfach modifiziert, werden irgendetwas, das vielleicht noch sterblich ist, vor allem aber eine Maschine, gezwungen in den Dienst Vashtors seiner Dämonen und auf einmal die Nachhut für diejenigen, die sie getötet haben, in dem Versuch auf der Arche irgendetwas zu finden, das ihnen Glück für den Rest ihres Lebens bringt. Und dies sind die inneren Dinge, die genauen Kampfprobleme, die die Archen bekommen, aber auch die Artefakte machen ihnen Probleme, denn manche bleiben nicht an dem Ort, an dem die Warp-Signatur das erste Mal angeschlagen hatte. Manche Artefakte werden fortgenommen, bewegen sich, wie in dem Fall, in dem Wotan Ork-Welten erobert hatten, diese Welten in Stücke schnitten und alles an Beute mit sich genommen haben und dann auf einmal die Signatur sich weiter bewegt und weiter bewegt. Und dies ist etwas, das eine gesamte Unheilsflotte in einen völlig sinnlosen Krieg mit den Wotan stürzte, denn man brauchte natürlich das Artefakt, wurde dann aber angeschlagen, konnte das nicht auf sich sitzen lassen und dann brach die Ruhmsucht aus diesem Chaos-Champion hervor. Ruhmsucht, die das gesamte Polyhadra-System mit einem Krieg überzog, den Abaddon so zumindest in diesem Moment nicht zwingend gewünscht hätte und der es schwierig machte, das Fragment zu übergeben. Und natürlich ziehen all diese Dinge weiter und weiter Aufmerksamkeit auf sich und sorgen dafür, dass der Gegner sich weiter und weiter mobilisiert. Und die Eldari bewegen sich. Sie haben natürlich nicht nur die Menschheit um Hilfe gebeten, sie wissen, dass sie sich im Zweifelsfall nicht zwingend auf diese verlassen können. Und so sind es am Ende 3 Weltenschiffe, darunter Ulfwe, die sich zusammenschließen, um ihre eigenen Streitkräfte zu formen. Sie bitten Korsaren um Hilfe, Drukhari und Exoditen. Es sind seltene Bündnisse, die auf einmal von Harlekinen geschmiedet werden, die überall hingeschickt werden, um jene zu finden, die bereit sind, für das Gute oder zumindest das Überleben der Galaxie zu kämpfen. Und diese machen sich nun tatsächlich auf die Jagd nach den ersten Unheilsflotten, um sie aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen. Und dann gibt es Kotess, der sich in Bewegung setzt und den Rest des Ordo, der ebenfalls arbeitet. Sehr schnell, sehr, sehr viel schneller, als Abaddon es sich wünschen würde, entsteht ein erstes Informationsnetzwerk innerhalb der Inquisition, das sich wie ein großes Spinnennetz über alles Wichtige zu ziehen beginnt. Mehr und mehr Informationen werden weitergeleitet. Sie landen bei den Space Marine Ordensmeistern, bei den Gruppenmeistern der Indomitus-Kreuzzüge. Und die Aufgabe ist immer die gleiche und auch das, was die Eldari nun bereits tun. Die Unheilsflotten müssen abgefangen werden, sie müssen geschwächt werden und man muss weiter herausfinden, worum es geht. Informationen sind wichtiger, als eine Arche tatsächlich zu zerstören, vor allem, weil man auch weiß, dass es vermutlich nicht einfach oder gar unmöglich sein wird, eine derartige Arche zu zerstören. Aber es funktioniert. Mehr und mehr werden geentert, mehr und mehr werden kampfunfähig gemacht, manche werden teilweise zerstört, manchmal werden ganze Planeten von der Inquisition vernichtet, ehe sie geplündert werden können, da man vielleicht nicht weiß, was gesucht wird, aber dann kann man es ihnen zumindest wegnehmen. Das ist ein Opfer, das man bereit sein muss zu bringen. Für die jeweiligen Enter-Aufgaben, die die Inquisition vorsieht, sind, wenig überraschend, die Space Marines und die Adepta Sororitas am besten geeignet. Denn das, was im Space Hulk auf einen wartet, ist für einen einfachen Sterblichen kaum zu verstehen. Aber sie mit ihrer Disziplin, Moral und Ausrüstung sind auf derartige Dinge vorbereitet, selbst wenn sie sie noch nicht gesehen haben. Man weiß, dass ein Space Hulk, der einfach nur herumtrieb, diese bösartige Masse aus Fleisch, Technik, Warp-Energie und seiner Besatzung war, bereits eine fliegende kleine Hölle für sich selbst war. Aber nun, wo sie umgebaut sind, wo sie jemand steuert, wo sie einen ernsthaften Plan verfolgen und eine Flottille sie begleitet, sind sie etwas, für das man nur die Besten der Besten schicken kann. Und man weiß auch sehr schnell oder glaubt es zumindest in der Egozentrik des Imperiums, dass eigentlich die imperialen Kriegsflotten die einzigen sind, die sich dafür eignen, die Unheilsflotten aufzuhalten. Manche Space Marine Orden sind groß genug und besitzen genug Schiffe, um dies alleine zu schaffen. die mit einer starken Flotte versuchen es auch, allen voran natürlich die Black Templar, aber ihnen dicht auf den Fersen sind die Crimson Lament oder die Void Tridents. Der Rest, wie das Astra Militarum oder die Adepta Sororitas, sind nicht derartig gesegnet mit eigenen Schiffen und müssen daher auf die Hilfe des Navis Imperialis zurückgreifen. Eine Hilfe, die ihnen aber nur zu gern gewährt wird, jedes Mal dann, wenn die Inquisition erklärt, dass es dringend notwendig ist. Und dann nähert man sich den Archen, schlängelt sich durch die kleinen Flottillen, die sie begleiten, entert sie und versucht, so viel Schaden anzurichten, wie nur irgendwie möglich. Und das Chaos beginnt zumindest zu einem gewissen Teil darauf auch mit Entsetzen zu reagieren, denn die eigene Unantastbarkeit, in die man sich eingehüllt fühlte, wird nun immer, immer, immer öfter herausgefordert. Aber sie sehen natürlich auch, dass sehr viele dieser Interaktionen reine Verzweiflungstaten sind. Die Zerstörungen sind das Maximum, aber wie schon gesagt, ganz oft reicht es auch einfach nur aus, oder ist es das Einzige, was sie erreichen können, dass man die Unheilsflotte verlangsamt. Und nicht wenige Eingreiftruppen setzen einen letzten Funkspruch ab, der lautet, dass sie nun die Arche betreten, dann statisches Rauschen und dann hört man nie wieder irgendetwas von ihnen. Aber vielleicht haben sie es mit ihrem Opfer geschafft, zumindest so viel Zeit zu erkaufen, dass man einen Planeten evakuieren konnte, oder genug Artefakte zusammenraffen, dass die Inquisition davon ausgeht, das Ziel gefunden und evakuiert zu haben, damit das Chaos, wenn der Planet überfallen wird, nicht das bekommt, wonach es ihm dürstet. Aber es sind nicht nur die Xenos oder das Imperium der Menschheit, das den Archen ein Problem bereitet, es ist auch das Chaos selbst. Denn natürlich sind nicht alle auf der Seite Abadons. Es gibt Kriegsherren des Chaos, die ihn derartig verachten, dass sie jede Chance nutzen, um seine Pläne zu vereiteln, und diese greifen dann natürlich die Unheilsflotten an. Manche sind gar nicht so sehr gegen Abaddon, sehen aber die Flotten und die Archen und entscheiden, dass sie unbedingt auch so etwas in ihren Streitkräften brauchen und versuchen dann eine zu übernehmen. So sind es die roten Korsaren, die sich einfach eine plündern, während die Wordbearers diese Space Hulks sehen und derartig in ihren religiösen Gefühlen verletzt sind, dass sie die Arche angreifen, denn sie finden, dass die Fesselung eines Space Hulks, so wie Vashtor es vorgenommen hat, ein Affront gegen die vier Götter des Chaoses selbst ist, und so entfernen sie von der von ihnen geenterten Arche sämtliche heiligen Symbole, und die Nimmerlicht bricht aus der Sklaverei aus, in die Vashtor sie mit seinen Fesselungen gezwungen hatte, und aus ihr bricht eine kaum zu zählende Horde von Dämonen und allem anderen, was sich versteckt hatte, über die eigentlichen Befreier hinein, und damit ist die Nimmerlicht natürlich auch vollständig verloren. Abaddon blickt auf all das und versucht, sich irgendwie im Griff zu behalten, dann kommt aber der Moment, an dem das Chaos eine seiner Archen zu viel zerstört. Es ist die misstönende Totenklage, die von einer kornitischen Dämonensippe überrannt wird, und das macht ihn vor allem aus einem Grund heraus unfassbar wütend, denn die misstönende Totenklage war geschickt worden, um eines der bedeutendsten Fragmente überhaupt zu erobern. Und Abaddon ist derartig wütend, sieht aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, endlich in den Krieg einzusteigen, nachdem es ihm so sehr dürstet, dass er seine Dämonenklinge aufnimmt, gegen die kornitische Sippe zieht, sie erschlägt und dann den Planeten betritt, auf dem das ist, was er braucht. Kyrion Tertius erzittert nun unter Abaddon. Es ist kein schöner Planet, kein angenehmer. Es ist Schneegestöber, das ihn begrüßt, das ihm aber nichts antut, da sein Körper schon ganz andere Dinge erlebt hat. Und so kämpft er sich mit den Seinen bis zu einer der größten Brücken des Planeten vor, die ihn zu dem Ziel bringt, das er längst im Auge hat, den Berg Imperator, auf dem der Ultima-Tempel ist, in dessen Herzen das Artefakt ist, das er braucht. Die Geist der Rachsucht schwebt im Orbit und deckt den Planeten und seine Verteidiger mit tödlichem Feuer ein, während das Astra Militarum versucht zu retten, was noch zu retten ist. Sie befinden sich in einem kämpfenden Rückzug vor Abaddon und seinen Truppen, allerdings bewegen sie sich weitaus schlechter als er, und So sieht er mit grimmiger Befriedigung dabei zu, wie sie einfach von den Schneewinden von der Brücke geweht werden, von seinen Terminatoren erschossen werden oder von den Schockwellen der mit sich geführten Lanzen ebenfalls von der Brücke gefegt werden und in dem Eiswasser, das darunter läuft, einfach ersaufen, wie die Tiere, die sie für ihn sind. Was allerdings an seinen Nerven zerrt, ist natürlich, dass sie überhaupt noch Widerstand leisten und das auch noch im Namen Kadias. Ein erster Moment von Genervtheit nagt sich in seinen Verstand, der Widerstand, der Fakt, dass Kadianer, deren Planeten er eigentlich vernichtet hatte, sich nun wieder gegen ihn stellen, und dann ist da auch immer noch der Verlust der misstönenden Totenklage, der ihn wütend macht, und so lässt er dem im ersten Moment nun freien Lauf. Er brüllt den verteidigenden Soldaten entgegen, dass er derjenige ist, der ihren Heimatplaneten vernichtet hat, dass sie nichts weiter anrufen als eine Leiche neben ihren Gebeten zu einem Leichenimperator, dass er sie zu Waisenkindern gemacht hat, ohne Heimat oder irgendetwas, wohin man zurückkehren kann, und dass sie doch einfach aufgeben sollten. Aber die überlebenden Kadianer wären keine Kadianer, wenn sie das beeindrucken würde, und so feuern sie weiter auf ihn mit sämtlichen Waffen, die sie aufbringen können, aber alles, wirklich alles, prallt an seiner Rüstung ab, und so steht er schließlich vor dem einzigen Zugang zu dem Tempel, in dem das liegt, was er unbedingt braucht. Er sieht auf die Soldaten, die versuchen, die Tür vor ihm zu schützen, und entscheidet, dass er eben durch ihre Körper gehen wird, wenn sie nicht freiwillig vor ihm zurückweichen. Und die panischen Befehle der befehlshabenden Offiziere sind fast so etwas wie Musik in seinen Ohren. Und dann kommen die ersten Schüsse, die hinter ihm abgefeuert werden. Er sieht, wie die Köpfe der Kadianer platzen, Leiber fliegen einfach auseinander und die Klauen des Horus löschen jedes Leben aus, das sich Abaddon entgegengestellt hätte. Und dann drückt er die Tür einfach auf. Irgendjemand hat einen Granatwerfer gefunden. Er hört das Sausen, das Pfeifen in der Luft, sieht, wie es auf ihn zufliegt, und dann hebt er einfach Drachnien und wehrt die Granate damit ab, spürt, wie die Dämonenklinge einen fast schon empörten Laut von sich gibt, denn wie kann sie nur für so etwas Niedriges benutzt werden? Aber das belustigt ihn, und dann schreitet er über die Leichen der Verteidiger, schreitet endlich in den Tempel hinein und steht in einer völlig anderen Welt. Hier herrscht kein Schneetreiben mehr, hier ist Ordnung. Er ist umgeben vom weichen Licht der Lumenkuppeln. Die Thermopaneele und Kohlenbäcke wärmen ihn, und überall ist er umgeben von den widerlich abstoßenden Insignien für den toten Imperator. Er sieht die Statuen seiner falschen Heiligen, die in kristallene Nischen gebettet wurden. Er sieht die Wandteppiche, die scheinbare Siege des Imperiums und Großtaten des Imperators und seiner Söhne zeigen, und er spürt, wie ihm übel wird, ob des Unsinns, den er hier betrachten muss. Aber er geht weiter, weiß, dass die, die nach ihm kommen, all das, was ihn anwidert, vernichten werden, und kommt in einen Saal, der aus dem Stein selbst herausgemeißelt wurde, blickt auf ein gigantisches, uraltes Götzenbild mit Engelsflügeln, und fast wäre dieser Raum irgendwie hübsch, sähe er nicht das Bollwerk, das die Kadianer in die Mitte gepflanzt haben, um ihm den Weg zum Innenraum zu versperren. Aber was sollte ihn hier aufhalten? Er lässt die Seinen einfach vorrücken. Es sind Terminatoren, die die Kadianer einfach aus dem Weg räumen, als wären sie Puppen aus Papier. Und dann will er weiterschreiten, als er auf einmal Vashtors Stimme aus dem Voxkragen hört, der ihm mitteilt, dass es unvorhergesehene Schwierigkeiten gibt. Abaddon spürt, wie diese Gereiztheit wieder in ihm nach oben kriecht. Er tritt aus dem Saal heraus und fragt, was denn nun schon wieder das Problem sei. Schließlich sei er gerade damit beschäftigt, Schwierigkeiten zu entfernen. Und dann sieht er fast belustigt dabei zu, wie silberfarbene Fäden auf dem Boden entstehen, wie sich etwas zu formen beginnt, das die Ausrüstungsgegenstände der toten Kadianer an sich reißt und das Metall des Ortes so weit schmilzt, dass etwas entsteht, aus dem Waschtor vernünftig kommunizieren kann. Dieser teilt ihm mit, dass nicht der Planet, auf dem Abaddon steht, das Problem ist, sondern ein anderer Planet, das Herz einer Kriegsfanfare, eine Welt unter Licht von Zwillingssternen, dort, wo ein weiteres wahnsinnig wichtiges Fragment verborgen sei. Abaddon muss nur einen kurzen Moment überlegen, bis er begreift, welchen Planeten der Dämonengott ihm beschreibt, und fragt, was auf Malakbael denn nun für ein Problem sei. Vashtor erklärt, dass, und das erklärt er mit einer fast schon unangemessenen Freude, dass die Verzweiflung der Verteidiger einen Fortschritt auf diesen Planeten gebracht hat, der einzigartig ist und der nun aber Probleme für sie aufmacht. Er hat Intrigen sich dort entspinnen sehen, die er nicht hat kommen sehen, und dort wird nun eine Streitmacht aufgebaut, die für eine Unheilsflotte viel zu mächtig wäre, etwas, womit niemand von ihnen beiden gerechnet hätte. Die Bergung mit nur einer einzigen Unheilsflotte ist nun also unmöglich geworden. Ein Problem, ein großes Problem. Und vermutlich hätte er noch mehr gesprochen, wäre Abaddon nicht in ein fast schon widerwärtiges Gelächter ausgebrochen, hauptsächlich amüsiert darüber, dass etwas passiert ist, das selbst der Halbgott nicht vorhersehen konnte. Und während er sich noch an der Fehlbarkeit seines Verbündeten, den er gar nicht so unbedingt wollte, erfreut, fragt Vashtor fast schon gereizt nun nach, was denn so komisch sei an der Situation. Und Abaddon erklärt ihm ganz entspannt, uncharakteristisch für den Kriegsherrn des Chaos, dass es völlig egal ist, was sie auf dem Planeten zusammenziehen, selbst wenn Gilliman eigens kommen und diese Verteidigung anführen würde, kann nicht mehr verhindert werden, was er ihnen geschickt hat. Vashtor ist irritiert, stellt fest, dass er offensichtlich nicht alle Pläne kennt und fragt nun, was zum Teufel Abaddon getan hat. Eine erste Welle von Misstrauen schwingt in dessen Stimme mit, und Abaddon ist noch ein wenig mehr belustigt, denn nun ist er vor allem auch nicht mehr der Einzige, der misstraut. Sie kommen endlich auf eine Art von Augenhöhe, und dann nennt er nur einen einzigen Namen: Angron. Vashtor ist interessiert, natürlich ist er das, will wissen, was sich nun dort entwickelt, was nun dort passiert, und kündigt an, dass er sich auf der Stelle auf den Weg machen wird, um diesem Spektakel beiwohnen zu können. Abaddon zuckt innerlich mit den Schultern, erklärt, dass er das natürlich tun kann, ihn nun aber nicht mehr stören soll, und kaum als er den Voxkragen abschalten will, muss er feststellen, dass sein Verbündeter ihm zuvorgekommen ist. Die silbernen Fäden sind schon dabei zu verschwinden. Es ist nur noch eine Masse aus geschmolzenem Metall und dampfendem Fleisch, die zurückbleibt, und Vashtors Präsenz ist nicht mehr bei ihm. Er wird noch von einem letzten Geschenk allerdings des Halbgottes begleitet. Eine der Lumenkuppeln lädt sich statisch auf, zerspringt, und Abaddon geht in einem Regen von berstendem Glas zurück in den Saal, um sich der letzten Kardianer anzunehmen. Es dauert fast noch eine ganze Stunde, bis sie fast alle getötet haben, die den Tempel noch zu verteidigen versuchen, und dann treffen sie schließlich auf die letzten Überlebenden des Planeten vor dem Schrein des Gottimperators, der dort geschützt werden soll. Sie sind tatsächlich gut bewaffnet, besser als jene, auf die sie zuvor getroffen waren. Er sieht die Leichen von seinen Leuten, die dort auf den Treppen liegen. Aber es ist immer noch nichts, was ihn aufhalten kann, denn er ist natürlich vorbereitet, und so hüllt auf einmal Elmsfeuer die Luft ein, und aus diesem dämonischen Feuer heraus materialisieren sich die Kyborgs, die Vashtor ihm zur Seite gestellt hat, und unter Abaddons Befehl vorwärts zum Sieg passiert genau das. Er bohrt sich durch die Feinde hindurch, die Leichen, die auf den Boden fallen, zerschmelzen unter dem, was ihnen angetan wird, und der letzte Offizier, der noch irgendetwas wie Widerstand bietet, wird von einer Klaue durchbohrt, und dann gehen die Türen des Schreins in Flammen auf, und Abaddon steht im Heiligsten, im Innersten, begleitet vom Ascheregen jahrhundertealter imperialer Kunst, die niemand jemals wiedersehen wird. Die restliche Schönheit des Ortes bedeutet ihm nichts, sie widert ihn eigentlich nur an, und er will nun auch nur noch finden, wonach er sucht, und dann Feuer an diesem Ort legen, und so lässt er schnell die Psioniker holen, die ihm sagen sollen, welches dieser Artefakte das ist, was er braucht. Er ist ein wenig überrascht, als er sieht, dass es Xorphas selbst ist, der Hexer, der sie ihm bringt. Aber warum nicht? Warum sollte er nicht auch beiwohnen dürfen, was hier nun gleich passieren wird? Und Xorphas lässt diese drei menschlichen Mutanten auch sehr, sehr schnell von den Ketten, und dann sehen sie ihnen dabei zu, wie sie fieberhaft, wie ein Hybrid aus Mensch und Insekt, beginnen zu suchen, zu forschen, nach dem zu tasten, was sie unbedingt brauchen, damit ihr Kopf ein wenig Ruhe gibt, begleitet von den Erschütterungen der letzten Kämpfe an der Oberfläche, dort, wo längst tote Kadianer nicht verstanden haben, dass sie eigentlich nichts mehr zu verteidigen haben. Und er sieht ihnen zu, stellt fest, dass es nichts im Reliquienschrein zu finden gibt, nichts im Herzen des Heiligtums. Es sind nicht die golden verzierten, blasphemischen Anbetungsgegenstände für den Leichenimperator, sondern am Ende ist es eine Steinsäule ganz am Rand, die man eigentlich fast hätte übersehen können. Aber die Insektenfühler auf den Helmen sind mit einem Mal völlig ekstatisch, ganz sicher, das Richtige gefunden zu haben. Und dann tritt Abaddon nach, hebt Drachnien und schlägt damit auf die Säule ein und muss feststellen, dass sie gar nicht aus Stein ist. Es ist Gips, der um ihn herum zerspringt. Und dann sieht er einen Marmorsockel, ein uraltes Ding, das darunter verborgen war. Etwas, das seit Jahrtausenden vermutlich kein Tageslicht mehr gesehen hatte, und darauf ein genauso alter Steinkelch, staubig und alt, Schnitzereien, die darin angebracht worden sind, oder besser Steinmetzarbeiten, die vielleicht Bäume zeigen oder Klingen oder Speere. Es ist zu alt, zu ungenau. Und Xorphas blickt über seine Schulter und bemerkt, dass das Ding winzig ist, nahezu unbedeutend, und es ist etwas weiteres, das Abaddon an diesem Tag zum Lächeln bringt, denn wie er weiß und auch mitteilen kann, sind es oftmals die winzigen Dinge, die die großen Sachen zum Einsturz bringen, weil man sie nicht auf dem Schirm hat. Also wird es etwas Kleines sein, was das große Imperium der Menschheit vernichtet. Und als er diesen kleinen Kelch hochhebt, ist da so etwas wie Triumph im Herzen des Kriegsherrn. Und genau da endet der Band auch, und ich bin genauso gespannt wie ihr hoffentlich, wie es weitergeht. Sobald das nächste Buch raus ist, besprechen wir das auch auf jeden Fall. Und dann bleibt mir an der Stelle, wie immer, nichts anderes übrig, als mich herzlich fürs Zuhören zu bedanken, ganz herzlich für die lieben Kommentare zur ersten Folge und euch einen schönen Tag zu wünschen, einen fabelhaften sogar, wann auch immer ihr das hört. Und dann bis nächste Woche. Macht's gut!
1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.